Das Buch Ruth ist klein, kurz, knapp, kurz und bündig, könnte man sagen. Und trotzdem begegnet uns in dieser knappen Novelle ein Stück Weltliteratur, das zumindest, wenn man Johann Wolfgang von Goethe glaubt, der ja auch ein Literaturkenner war, der formuliert hat, dieses Buch Ruth ist das lieblichste kleine Ganze, das uns überliefert worden ist. Jetzt meint Goethe das nicht nur auf die Bibel, so, das ist vielleicht das schönste, kleine, netteste, lieblichste Buch, sondern er meint es im Hinblick auf die ganze Weltliteratur. Das Buch Ruth ist das lieblichste kleine Ganze, das uns überliefert worden ist. Und wer sich auf dieses Büchlein einlässt, der begegnet einer wundervollen Geschichte, die zum einen natürlich eine Liebesgeschichte ist. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Liebesgeschichten auch im Fernsehen anschaut. Gibt ja Uta Danella oder wie das heißt. Und früher gab es immer dieses Rosamunde, Pilcher. So ab und zu, ganz selten, habe ich das auch mal gern geguckt. Das Buch Ruth ist eine Liebesgeschichte mit dem Besonderen, dass es nicht schnulzig ist. Kein bisschen kitschig. Aber was macht diese Geschichte Ruth so besonders? Goethe hat es richtig erkannt. Zum einen ist es Weltliteratur. Entschuldigung, das ist jetzt hier mein Gerätchen, das mich an was erinnert. Da stand gerade Seelsorge nach dem Gottesdienst. Also wer nach dem Gottesdienst, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Es ist Literatur, das heißt, dieses Buch Ruth ist zum einen sprachlich ganz wundervoll gestaltet. Jetzt können die wenigsten von uns Hebräisch, aber es ist einfach ein schön gestaltetes Buch, auch in der Übersetzung. Es ist von den Formalien, von dem, wie es gestaltet ist, vom Aufbau, von den Szenen, es ist einfach perfekt. Also literarisch ganz, ganz hohes Niveau. Und zudem ist natürlich der Inhalt wundervoll. Die Liebesgeschichte. Aber das Besondere an diesem Buch Ruth, man könnte sagen, das Schöne, was aus diesem Buch so scheint und strahlt, ist der Charakter der Ruth. Also diese Frau, die hat so einen feinen, schönen Charakter. Die hat so eine gute Persönlichkeit. Wir haben ja verschiedene Begriffe, um das irgendwie auszudrücken. Wir sagen, es ist ein feiner Kerl zum Beispiel. Es ist ein ganz edler Charakter, sagen wir. Es ist eine gefestigte Persönlichkeit. Da ist jemand charakterstark, authentisch. Da ist jemand integer. Da ist jemand so ein Engel. Das ist ein Engel für mich. Der tut mir gut. Der ist so echt. Das ist alles echt. Das, was er sagt und das, was er tut, das ist irgendwie eine Einheit. Verlässlich, geradlinig. Da hat jemand das Herz am rechten Fleck. Sagen wir auch so. Jemand das Herz am rechten Fleck. Das stimmt irgendwie alles. Da ist die Persönlichkeit ist so ein Gesamtkunstwerk. Und dem begegnen wir im Buch Ruth, nämlich genau bei dieser Frau, bei dieser Moabiterin Ruth. Nicht, dass sie besonders hervorsticht durch das, was sie ist oder durch das, was sie kann, sondern ihre feine Art, ihre Persönlichkeit. Ich möchte mit uns mal so durchgehen durch das Buch Ruth. Wir schaffen nicht alles, obwohl es nur 4 Kapitel sind, haben wir heute nur ein paar Minuten Zeit dafür. Aber im Buch Ruth geht es darum, eigentlich geht es erstmal um Noomi. Das ist die Schwiegermutter. Und diese Noomi, die umfasst das ganze Buch. Sie ist eigentlich die Hauptperson. Mit ihr beginnt es und mit ihr endet es. Also die Klammer ist die Noomi. Und die Noomi, die ist eine Frau, die besonders lieblich ist. Das ist nämlich ihr Name. Noomi heißt lieblich, sanft. Und so ist die Noomi auch. Alle Namen im Buch Ruth haben eine besondere Bedeutung. Also auch die sind sehr wichtig, muss man genau hinschauen, welchen Namen hat jemand bekommen. Alle Namen im Buch Ruth haben eine Bedeutung. Klammer auf, außer der Name Ruth. Den kann man irgendwie nicht so richtig bestimmen, Klammer zu. Das ist interessant. So, diese Noomi, die hat einen Mann, der hieß Elimelech. Und die beiden wohnen in Bethlehem. Bethlehem heißt das Haus des Brotes. oder halt Bäckerei, könnte man es auch nennen. Also Bethlehem, dieses Dorf damals in Juda, da wohnen die und in diesem Bethlehem gibt es eine Hungersnot. Also Brot ist auf einmal keins mehr da im Haus des Brotes. Und dann überlegen sie, was machen wir? Und Elimelech und die Frau Naomi mit den beiden Söhnen Machlon und Kilion, sie überlegen sich, wir gehen ins Ausland. Wir versuchen woanders unser Glück. Und sie haben gehört, dass in Moab, ist nicht so weit weg, dass es da noch was zu essen gibt. Also wandern sie aus mit Sack und Pack zu viert, gehen in dieses Land Moab. An sich nichts Besonderes, halt Auswanderer, gibt es immer wieder mal. Besonders ist das Land Moab. Warum reisen die nach Moab? Ja, weil es da was zu essen gibt. Aber eigentlich ist Moab eher so ein Landstrich, da geht man nicht hin, zumindest auch nicht als Jude. Die Existenz des Volkes Moab ist darauf zurückzuführen, dass Lot zwei Töchter hatte. Diese zwei Töchter, die haben ihn betrunken gemacht mit Wein, haben mit ihm geschlafen und haben beide Kinder gekriegt. Und das eine Kind aus diesem Inzest hieß Moab. Und ihr könnt euch vorstellen, wie verachtet und wie kritisch man das gesehen hat mit diesem Moab. Und das war schon Volk, mit denen darfst du dich nicht einlassen. Jetzt gehen die dahin und noch dazu kommt, dass die beiden Söhne zwei moabitische Frauen heiraten. Also das ist jetzt ganz schwierig. Warum gerade moabitische Frauen? Ich mache das hier mal aus. Ich weiß nicht, ob das anders ist. Ja, also ganz schwierig. Es gibt auch ein Gesetz im 5. Buch Mose, wo es heißt, dass man sich mit Moabitern nicht einlässt. Und da heißt es, dass Moabiter auch nicht aufgenommen werden können in die Gemeinde der Juden, der Heiligen, und auch der Nachkommen nicht bis ins 10. Glied. Also 10 Generationen, die waren von daher, glaube ich, noch nicht vergangen. Also Moabiter geht gar nicht. Jetzt beginnt die ganze Tragödie. Nämlich, erstmal stirbt der Mann von Naomi, Elimelech. Dann sterben ein paar Jahre später die Söhne von Naomi, Machlon und Kilion. Man hätte es ahnen können, wenn man ihre Namen liest. Machlon heißt nämlich kränklich. Und Kilion heißt schwächlich. Also wir sind ja gerade auf der Suche nach Namen für unsere Kinder. Die beiden haben wir jetzt schon mal ausgeschlossen, obwohl sie gut klingen. Machlon, Kilion, aber schwierig. Sie sterben beide. Und jetzt ist die Tragödie, da stehen jetzt drei Frauen da, ohne Männer. Kein Nachwuchs, auch keine Kinder, nichts. Einfach nur drei Frauen. Und jetzt könnte man sagen, nachdem die Trauer verarbeitet ist, tut euch zusammen, macht so Frauenpower-mäßig so ein Haushalt auf und dann zeigt mal den Männern, wie es funktioniert. Das Schwierige ist nur, das ging damals nicht. Drei Frauen sind damals nicht zurechtgekommen, weil sie nicht zurechtgekommen sind. Frauen hatten wenig Rechte. Das war eine ganz patriarchalische, männerdominierte Gesellschaft. Als Frau kannst du fast gar nichts machen. Als Frau bist du dafür da, die Familie zusammenzuhalten, da war aber keine da. Also ganz, ganz schwierig. Naomi wusste, unsere Zukunft, wenn das alles so bleibt, wir drei zusammen haben keine Chance, unsere Zukunft ist rabenschwarz. Wir sind hoffnungslos verloren. Wir sind höchstens noch angewiesen auf die Gunst vielleicht mancher Männer, die sagen, ja gut, ich unterstütze euch. Ganz gefährliche, ganz blöde Situation. Und Naomi entschließt in dieser Not und in dieser hoffnungslosen Situation, wir gehen zurück nach Bethlehem. Da gibt es ja vielleicht noch Verwandtschaft, da gibt es noch Leute, die sich vielleicht unserer annehmen. Und dann gehen die zu dritt los. Sie marschieren in Moab, haben sie keine Zukunft. Und als sie so marschieren ein Stück weit, kommt Naomi zu dem Schluss, das macht auch keinen Sinn, wenn ich meine Schwiegertöchter mitnehme, weil die haben auch keine Chance als Moabiterinnen bei mir zu Hause in Bethlehem. Das geht nicht, die finden da auch keine neuen Männer und es macht keinen Sinn. Und dann rät sie ihren Schwiegertöchtern, naja, raten ist zu wenig, sie fleht sie an und sie befiehlt ihnen, kehrt um, geht wieder zurück zu euren Familien und da, ich wünsche euch Gottes Segen, euch soll es gut gehen, ihr seid ganz klasse, ja, Naomi ist ja noch eine Liebliche, ihr seid so ganz klasse Schwiegertöchter, ich habe euch so gerne, ich segne euch. Und ihr sollt wieder einen neuen Mann finden und ihr sollt versorgt sein. Aber mit mir, alter Schachtel, habt ihr keine Chance. Und dann wird sie sogar so ein bisschen zynisch und sagt, selbst wenn ich einen Mann finden würde und hätten vielleicht einen One-Night-Stand und würde Kinder kriegen oder wären es vielleicht Zwillinge, zwei Söhne, wollt ihr warten, bis die erwachsen sind? Geht zurück, mit mir habt ihr keine Chance. Und dann ist es hier eine Riesenszene, die weinen und heulen sich die Augen aus und fallen sich in die Arme. Und die eine Schwiegertochter, die Orpa, die macht es auch. Sie gehorcht, sie ist gehorsam. Sie tut das, was von ihr verlangt ist. Sie tut das, was vernünftig ist, was klug ist. Sie geht zurück. Unter Tränen ist alles ganz furchtbar tragisch, weil sie will auch nicht gehen, aber sie sieht es ein, sie ist gehorsam, sie tritt den Rückweg an. Und jetzt kommt die Ruth. Und hier zeigt sich das erste Mal ihr Charakter, der alles übertrifft, was man jetzt erwarten könnte. Und ich möchte euch mal einfach diese Zeilen vorlesen. Ruth entscheidet sich gegen die Vernunft. Sie trifft eine Herzensentscheidung, die aber wohl, das ist nicht einfach nur so eine flapsige Entscheidung, sondern die geht sehr tief und sehr weit. Es sind die bekanntesten Verse aus dem Buch Ruth und die stehen in Kapitel 1, Verse 16 und 17. Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will ich auch hingehen und wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Als Naomi sah, dass Ruth fest entschlossen war, mit ihr zu gehen, fest entschlossen ist eine leichte Untertreibung, bedrängte sie sie nicht weiter. Die Naomi, die hätte auf die eingeredet, aber nach diesem Statement bleibt ihr die Spucke weg. Und man will der Ruth fast zurufen, Ruth, du musst es nicht machen. Das macht keinen Sinn. Du musst nicht dein Leben an deine Schwiegermutter klammern. Du musst nicht die unterstützen. Du hast überhaupt keine Verpflichtung, weder gesetzlich noch rechtlich. Es verlangt keiner von dir und es macht auch überhaupt keinen Sinn und es ist auch völlig übertrieben, dich an deine Schwiegermutter zu binden. Geh doch mit ihr und dann guckst du mal, wart halt mal ab. Du kannst auch sagen, ich gehe mit dir mit und dann schauen wir mal, wie die Situation dann in Bethlehem und vor Ort ist. Und wenn alles gut läuft, dann kümmere ich mich um mich und so lange bin ich jetzt erstmal für dich da, mach dir keine Sorgen. Das wäre ja klug gewesen. Erstmal machen wir ja oft dann mal so abwarten und mal so gucken und mal so, ich mache schon, aber ich lege mich jetzt nicht ganz fest. Aber was Ruth macht, ist, sich absolut bombenfest festzulegen. Ich verlasse dich nicht, ich gehe mit dir, ich halte zu dir. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Das ist ja wie eine Ehe. Das ist ja ein Trauversprechen an die Schwiegermutter. Das Herz dieser Frau, dieser Ruth, das ist schon unglaublich beeindruckend. Erstens, Ruth legt sich fest. Sie legt sich fest. Sie sagt, ich bleibe dir treu. Ich bin mit dir durch die Heirat mit deinem Sohn, mit dir so eng verbunden. Ich lass dich nicht. Dein Volk ist mein Volk. Obwohl Ruth noch nicht mal weiß, ob das Volk Israel, ob die Leute in Bethlehem sie überhaupt akzeptieren oder sie vielleicht wieder aus der Stadt raustreiben, weil sie sagen, dich nehmen wir nicht auf in unseren Kreis, in unsere Gemeinde. Steht ja da, steht ja alles schwarz auf weiß. dein Gott ist mein Gott. Obwohl Naomi schon lange nicht mehr so fest an Gott glaubt. Naomi fühlt sich von Gott verlassen. Sie sagt, nennt mich nicht mehr die Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere, weil Bitterkeit habe ich erfahren. Gott hat mir alles genommen. Und Naomi sagt und Ruth sagt, auf den Gott, den du hast, lege ich mich fest. Und wenn du nicht mehr glauben kannst, dann glaube ich, das ist unser Gott. Dem vertrauen wir jetzt. Ruth steht aufrecht, als Naomi schon längst eingeknickt ist. Trotz allem Leid und aller Not, die zu der Zeit dann bei ihnen vorgeherrscht hat. Das zweite ist, Ruth sieht auf Gott. Auch in den harten Zeiten. Ist ja leicht zu sagen, ja, wenn alles prima ist, alles läuft irgendwie, kann man leicht sagen, ich glaube an Gott und gehe aus mein Herz und suche Freude. Aber in den notvollen Zeiten, wenn mich vielleicht Ängste quälen, die Sorgen mich platt drücken und wenn mein Gehirn sich alle möglichen Schreckensszenarien ausdenkt, und dann auf Gott zu bauen, dann feste Entscheidungen zu treffen. Wenn ich Gott eigentlich verfluchen will, anstatt mich an ihn zu klammern. Und Ruth legt sich fest. Ruth wird hier zur Säule für diese Naomi, zum festen Halt. Und das Dritte, was ich faszinierend finde, ist diese Persönlichkeit der Ruth. Dass sie auf sich achtet, dass sie auf ihr eigenes Herz Acht hat. Ruth ist keine, die sich da hin und her pusten lässt, sondern sie findet Festigkeit, sie findet Halt. Vielleicht geht es euch auch so, dass man sich manchmal denkt, na, ich bin ja nicht so wichtig, ich muss gucken, dass in meinem Leben so alles läuft, aber auf mein Herz zu achten, mein Herz mit allem Fleiß zu behüten. Ihr erinnert euch an unsere Predigtreihe über die vier Feinde des Herzens. Ja, da komme ich gar nicht so dazu, ist auch nicht so wichtig. Ich bin nicht so ein wichtiger Mensch. Dieser Ruth war auch ein völlig unbedeutender Mensch eigentlich. Ruth hatte sogar noch viele Sachen, die sie disqualifiziert haben, dass sie Moabiterin ist, schwierig, dass sie keine Kinder bekommen hat. Boah, Schande damals, in der damaligen Zeit geht gar nicht. Oh, Frau ohne Kinder, ja, dann bist du von Gott nicht gesegnet. Dass sie eine Witwe ist, dass sie völlig rechtlos in der Gesellschaft ist. Dass sie jetzt auch noch dazu gebunden ist an ihre Schwiegermutter. Schreibt das mal bei Parship irgendwo in irgendeinem Portal rein. Lebe bei Schwiegermutter. Bist du disqualifiziert. Und obwohl Ruth weiß, dass sie nicht viel ist, dass sie nicht viel aufzubieten hat, obwohl sie sehr gering von sich denkt, sehr gering, achtet sie ihr Herz. Sie pflegt es. Sie geht in die Charakterschule. Das ist was mich irgendwie total begeistert hat in diesem Ruth-Text. In allen Gesprächen, in allen Konversationen, die da stattfinden, ist es immer diese feine Art, dieser feine Charakter, diese feste Persönlichkeit, die Ruth hat. Geistliches Wachstum und die Entwicklung unserer Persönlichkeit hängen ganz eng zusammen. Das sind wie zwei Freunde, zwei so Buddies. Die sind immer zusammen, die gehören zusammen. Geistliches Wachstum auf der einen Seite und auf der anderen Seite Persönlichkeitsreifung. Ich kann nur geistlich reif sein, wenn ich auch persönlich reif bin. Die sind immer zusammen, die trennen sich nicht. Da ist nicht eins steigt höher als das andere. Das erinnert mich damals auf dem Schulhof. Ich hatte so einen Kumpel, das war der David. Und wir waren immer zu zweit auf dem Schulhof. Wir haben uns immer so eingehakt so. Und dann sind wir da so rumgelaufen, das richtige Buddies. Und haben dann irgendwie alle blöd angequatscht. Zu zweit waren wir auch, haben wir uns ganz stark gefühlt. Und wir haben sogar die Lehrer haben wir auch mal blöd angequatscht. Und haben uns wie die Könige gefühlt, weil wir zu zweit waren. Wir waren zwei so Buddies. Und so müsst ihr euch vorstellen, sind auch unsere Persönlichkeitsreifung und unser geistliches Wachstum, unsere geistliche Reife, die gehören zusammen. Du kannst nicht auf der einen Seite geistlich Bibel lesen und beten und alles Mögliche und redest motzfromm daher und auf der anderen Seite bist du in deinem Charakter schlecht entwickelt. dich pustet alles sofort um. Irgendwie jede Kleinigkeit haut dich völlig aus den Latschen. Du bist vielleicht innerlich bitter. Die Ängste, die nehmen überhand. Vielleicht fällt es dir schwer, mit anderen im Gespräch zu sein und findest da immer falsche Worte, Konflikte, Hilfe. Da bist du sofort weg, weil da kommst du nicht mit klar. Aber Persönlichkeitsreifung ist was ganz Wichtiges für unser Leben. Vor allem für uns Christen. Weil wenn wir in unserer Persönlichkeit wachsen und reifer werden, dann wächst auch unser Glaube. Nicht automatisch, denn Glaubenswachstum erfordert auch etwas, nämlich das Gespräch und die Gemeinschaft mit Gott. Die Ruth, die fasziniert mich so, weil sie in die Charakterschule gegangen ist. Anders kann ich mir ihre Persönlichkeit und ihr feines Wesen nicht erklären. Dass sie auf sich geachtet hat. Dass sie sich ernst genommen hat. Charakterschule. Nachfolge Jesu heißt immer auch, ich gehe in die Charakterschule Jesu. Die Jünger haben Nachfolge erlebt mit den Füßen, Nachfolge, ich folge nach, aber auch mit dem Kopf, mit dem Herzen und mit der Hand. Alles. Das ganze Leben. Und die Jünger haben nicht nur was gelernt über die heiligen Schriften und Jesus hat sie nicht nur tiefer mit reingeführt, auch ganz wichtig. Aber Jesus hat ihnen auch immer wieder einen Spiegel vor Augen gehalten und hat ihnen gezeigt, wo ihr Charakter noch wachsen darf. Manchmal geht Jesus ganz hart mit ihnen auch ins Gespräch und sagt ihnen klipp und klar, Leute, so nicht. Warum seid ihr so kleingläubig? Einmal nennt Jesus den Petrus sogar Satan, Widersacher. Du bist mein Widersacher. Also Jesus konnte auch ganz klare und harte Worte verwenden. Charakterschule. Charakterschule Jesu. Wir Nachfolger Jesu sind auch in seiner Charakterschule. Wenn man das Buch Ruth liest, dann fragt man sich auch, wo ist eigentlich Gott in dieser ganzen Geschichte? Die ist gar nicht so fromm. Also entweder ist er hier aus Versehen in die Bibel reingerutscht, ist gar nicht so ein frommes Buch. Oder wo ist Gott in der Geschichte? Und Gott kommt schon vor in der Geschichte, aber nur indirekt taucht er immer wieder auf. Das war aber ganz normal für Texte der damaligen Zeit. Also es ist kein besonders frommes Buch. Und doch, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass über diesem Buch ein einziges Wörtchen steht. Das kommt immer wieder vor. Das ist das hebräische Wort Chesed. Und es heißt so viel wie Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Treue, Gunst. Dieses Wort durchzieht das Buch Ruth. Und man merkt, dass Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Treue auch zu der Naomi, zu der ganzen Familie, dass seine Treue immer wieder durchscheint. Wisst ihr wo? Im Charakter der einzelnen Personen. Durch die Ruth strahlt Gottes Liebe, seine Treue, die bis zum Tod. Durch ihre Liebe, durch ihre Zugewandtheit strahlt Gott. Wo Ruth hinkommt, hinterlässt sie Spuren des Segens. Das ist schön am Buch Ruth. Ruth hinterlässt Spuren des Segens. Ruth macht keine Riesenveränderungen. Ja, so wenn man ein junger Mensch ist, dann denkt man ja irgendwie, man kann ganz viel reisen und irgendwie die Welt verändern und ich möchte gern Hochhäuser mal konstruieren und ich möchte gerne ein Fußballstadion ausfüllen, wenn ich da komme und meine Lieder singe und ich möchte gerne ein großer Star werden oder ich will, was weiß ich, was verändern. Ich will viele Gemeinden gründen. Ich will irgendwie was ganz Wichtiges halt machen. Und bei der Ruth sehen wir Menschen können nicht viel mehr anderes machen, als einfach nur kleine Spuren des Segens zu hinterlassen. Kleine Spuren des Segens. Oft nur Spurenelemente. Nicht mehr. Winzig klein. Aber diese Spuren des Segens, die machen den Unterschied. Und so kommen Noomi und ihre Schwiegertochter Ruth nach Bethlehem. Und es ist gleich Stadtgespräch. Die zwei sind jetzt da. Und es ist doch die Noomi, die damals mit dem Elimelech, die kommt jetzt ohne Männer und auch die Ärmste. Und also es ist gleich Stadtgespräch, es ist in aller Munde, man redet, man bedauert sie, man lästert bestimmt auch. Und dann kommt da auch noch eine Moabiterin. Schwierig. Aber man nimmt sie erstmal auf in die Stadt. Und so leben diese Frauen ganz ärmlich. Sie kommen gerade zur Gerstenernte, ist die erste Ernte im Jahr. Also es ist gerade Erntezeit, beginnt. Und die Ruth, die sagt, okay, wir müssen von irgendwas leben, wir müssen irgendwas essen. Ich gehe jetzt aufs Feld, so wie die Bettler, wie die gar nichts haben. Sie hatten ja nichts. Und dann laufe ich hinter denen her, die da schon diese Erntearbeiter, die Schnitter. Und ich sammle alles auf, was sie liegen lassen, was zu Boden fällt. Jedes Körnchen und jeden Halm und alles, was ich finde, sammle ich auf. Und so geht sie aufs Feld. Und macht es, ist den ganzen Morgen beschäftigt, sammelt alles in ihre Schürze und in der Mittagszeit setzt sie sich unter einen Baum, ruht sich ganz kurz nur aus und dann kommt ein Mann ins Spiel. Boas. Der Potente. Der Starke, das können wir auch übersetzen. Also Boas ist ein ganzer Kerl von einem Mann. Und dieser Boas hat alles eigentlich, was man so braucht als Mann. Er ist erfolgreich, er ist Landwirt und hat dann einen guten Stand. Er ist in der Stadt bekannt, er hat was zu sagen. Vielleicht war er irgendwie im Stadtrat. Er war nicht mehr ganz so jung. Ja, die Ruth war aber auch nicht mehr ganz so jung. Also da bahnt sich was an. Und als sie sich begegnen, ist das Schöne, Boas merkt bei dieser Ruth, dass sie einen ganz feinen Charakter hat. Und das fasziniert ihn. Und dann spricht er sie an und so und die kommen ins Gespräch. Und ich möchte euch mal einfach ein paar Verse noch vorlesen aus dem Kapitel 2, was der Boas jetzt sagt über diese Ruth. Ruth warf sich ihm zu Füßen, ganz demütig. Warum bist du so freundlich zu mir? Fragte sie. Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Und dann sagt Boas, man hat mir genau erzählt, was du nach dem Tod deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast. Der Boas schaut nicht auf die Äußerlichkeiten, du bist Moabiterin und was weiß ich, sondern er sagt, ich habe gehört, was du getan hast. Und dass du deinen Vater und deine Mutter und deine Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher nicht gekannt hast. Der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Da sagt sie, ich hoffe, ich finde auch weiterhin dein Wohlwollen, mein Herr. Du hast mir Mut gemacht und freundlich mit mir geredet, obwohl ich noch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Als es Essenszeit war, rief Boas ihr zu. Komm herüber und iss etwas von unserem Brot mit. Du kannst es auch gern in den Essig eintauchen. Also setzte sie sich zu seinen Erntearbeitern und Boas gab ihr geröstete Körner und sie aß davon, bis sie satt wurde und hatte sogar noch einen Teil davon übrig. Den hat sie dann natürlich ihrer Schwiegermutter mitgebracht. Also das ist eine ganz herrliches Gespräch zwischen den beiden, wo deutlich wird, Boas merkt, was sie für einen Charakter hat. Und Boas wiederum ist auch so jemand mit einem ganz feinen, einem ganz starken Charakter. Und die beiden finden sich. Ich kann euch jetzt nicht die ganze Ruth-Geschichte noch weiter erzählen, aber ihr ahnt schon, in welche Richtung es geht. Am Ende steht ein Kind, ein Neugeborenes, und es wird dann der Noomi in die Hand gedrückt. Und sie ist es, die am Ende noch Nachwuchs hat, nochmal einen Mann in der Familie. Also die Noomi ist am Ende, wird dargestellt als die Beschenkte. Um was geht's eigentlich in diesem Buch? Was ist der Sinn von diesem Buch? Und es gibt einen Rabbiner, der über das Buch schreibt. Es ist etwas schwierig, weil die Rabbiner immer versuchen zu gucken, was steht in dem Buch drin und wie kann ich Rückschlüsse ziehen auf die Tora. Also wie kann ich durch das Buch das Gesetz des Mose auslegen. Also da gucken die immer. Und die Rabbiner haben aber gemerkt, das funktioniert beim Buch Ruth gar nicht so gut, weil das Buch Ruth gibt jetzt gar nicht so viel her für die Auslegung. Man hat eher das Gefühl, an manchen Stellen weicht es eher das Gesetz auf oder ist so frei und so geht in eine ganz andere Richtung. Aber dieser Rabbiner, der hat es folgendermaßen formuliert. Das Buch Ruth gibt es, um uns zu lehren, wie groß die Belohnung für jene ist, die Taten der Treue und der Liebe vollbringen. Der Lohn für die, die Taten der Liebe und der Treue vollbringen. Gott belohnt unseren Charakter, unsere Taten, das Gute, das wir tun. Gott belohnt unsere Persönlichkeit, die immer weiter wächst und die stark wird. Genauso wie unser Glaube wächst und stark wird. Der Lohn eines feinen Charakters, darum geht es im Buch Ruth. Es gibt auch andere Stellen in der Bibel, wo es darum geht, nämlich zum Beispiel in Psalm 15, müsst ihr mal lesen in Ruhe, der Psalm 15 spricht auch davon. Da heißt es, Herr, wer darf in dein Heiligtum kommen? Wer darf auf deinem heiligen Berg zu Hause sein? Und dann wird es hier aufgeführt. Jeder, der aufrichtig ist, jeder, der ehrlich ist, jeder, der ein feines Herz hat, jeder, der andere nicht verleumdet, der nicht schlecht über seine Mitmenschen redet, jeder, der keine Wucherzinsen nimmt, der es nicht nur aufs Geld abgesehen hat, jeder, der lieber gibt, als dass er nimmt, der darf bei Gott zu Hause sein. Der hat einen Platz bei ihm. Der Lohn eines guten Charakters. Ich mag euch ermutigen und mich genauso, dass wir an unserer Persönlichkeit feilen. Und ich habe mir überlegt, ja, wie geht es? Wie kann ich denn meine Persönlichkeit verbessern? Könnte ich jetzt irgendwelche Kurse belegen oder Seminare oder wie auch immer? Mir geht es nicht darum, euch zu pushen in die Richtung, sondern eigentlich können wir doch nur wachsen und reif werden, so wie Früchte am Baum reif werden. So wie Jesus sagt, bleibt in mir, sagt es zu der Rebe, zu der Weinrebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wenn wir Jesus in uns leben lassen und Jesus durch unser Herz strahlt, dann verändert es was. Dann hinterlassen wir kleine Spuren des Segens. Das ist völlig ausreichend. Amen. Ich bete mit uns. Herr, ich danke dir, dass du unser Herz liebst und uns genau kennst, durch und durch. Die reifen Seiten unserer Persönlichkeit und auch die unreifen, die auch Dellen haben und Risse, wo manches nicht passt. Du kennst auch die Beschädigungen unseres Herzens und unseres Lebens. Und ich danke dir, dass du unser Herz liebst und ganz treu begleitest, draufschaust, mit aller Liebe und aller Güte. Und ich danke dir, dass wir bei der Ruth irgendwie das so sehen können, was aus so einem schönen Herzen alles wird. Und dass der Lohn groß ist. Herr, und ich danke dir, dass du auch unser Herz siehst und dass du es belohnen möchtest, Herr, wenn wir ehrlich sind, wenn wir gütig sind, wenn wir die richtigen Prioritäten setzen, wenn wir auch an mancher Stelle richtige Entscheidungen treffen. Herr, du weißt, wir können es nicht aus eigener Kraft, sondern wir können es nur, weil du in uns lebst und weil du der bist, der uns erlöst hat und der uns befreit hat, der uns abgeschnitten hat von manchen Bindungen und von Dingen, die uns halten und die unsere Augen in die falsche Richtung lenken. Und weil du der Erlöser bist, der uns auch immer wieder erlösen muss von den Dingen, die uns halten und binden und sich an uns klammern. Herr, ich danke dir, dass du mit uns gehst und dass deine Liebe kein Ende hat. Amen.